Inken und Alo.
Ja, die haben derbe Themen.
Inken und Alo. Was dich bewegt.
Ui, das war dünn.
Ja, ich war extra ein bisschen vorsichtig. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid zu einer neuen Folge von Was dich bewegt. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr Lust habt, uns zuzuhören. Ich war extra ein bisschen verhalten, weil ich das Gefühl habe, hier halt es ganz gut. Kann das sein?
Ja, weil wir nicht da sind, wo wir sonst sind.
Ja, nicht wie sonst, ja.
Nicht wie sonst, alles anders.
Das ist ja an sich schon ein Problem.
Ja. Ja. Ich habe auch das Gefühl, je älter ich werde, desto mehr merke ich das.
Ja, das ist nicht gut.
Nee, richtig. Das bedeutet auf jeden Fall, da sollte man nochmal nachhelfen. Ein paar mehr Nährstoffe, ein bisschen mehr Wasser.
Ja, und Ausdauertraining.
Und Ausdauertraining. Ja. Ein bisschen
Luft ins Hirn lassen.
Mhm, genau.
Ja. Damit die Gabelungen frei bleiben, ja, damit die Abzweigungen frei bleiben.
Also wir sind an einem anderen Ort, an dem wir 12 Stunden am Tag sonst sind. Wir sind nämlich im Studio, weil wir gleich ein Q&A haben in unserer Mitgliedschaft, in der digitalen Mitgliedschaft. Wollen wir ja langsam aufbauen, dass wir da ganz viele besondere Sachen anbieten. Und da ist also ein exklusives, man kann sich mit uns über Themen austauschen, und das ist heute, und all seine Fragen loswerden. Und und jetzt sind wir irgendwie aufgeregt, dass keiner kommt. Deshalb sind wir schon hier. Deshalb haben wir gesagt, heute nehmen wir Podcast auf direkt davor. Und ja, und jetzt ist irgendwie...
Ja, ich bin auch aufgeregt, dass zu viele kommen. Was machen wir denn, wenn da 260 Leute sind und jeder und jede von denen hat 4 Fragen? Das wären dann 1000, das
ist, aber normalerweise
240 kann man, Fragen, wie sollen wir das machen?
Aber normalerweise kann man das, kriegt man dafür ein Gefühl, weil wir, und das ist ja so cool, weil das gab es früher einfach nicht, und ich frage mich, wie Menschen, also wir, Firmen geführt haben, ohne ein direktes Feedback. Dadurch, dass wir ja alles teilen können
völlig
auf Instagram,
unklar.
Ja, ist es so, dass man eigentlich ein ganz gutes Gefühl dafür hat, wie Menschen reagieren, ob viele reagieren, wenig reagieren, positiv reagieren, negativ reagieren und so weiter. Und deshalb ist mein Gefühl eher, wir haben ja auch mit diesen Train With Me Sessions gestartet, haben wir hier im Podcast, glaube ich, auch drüber gesprochen, so dieses Thema Body Doubling, dass man zusammen trainiert und da so Gemeinschaft schafft. Mhm. Und das wird schon angenommen, aber also nicht von so vielen.
Nee. Nee. Relativ dazu, wie viele Mitglieder wir in der Mitgliedschaft haben und wie viele da real aufschlagen, ist das wenig.
Ja, und ich dachte wirklich, das ist sowas, man hat ja selber so ein Gefühl dafür. Und
ich hätte gedacht, das wird richtig voll, ich sozusagen.
Auch. Dass super dann viele Leute sagen, geil, dann habe ich einen Termin, dann kann ich mich da einwählen.
Ding ist, es sagen auch super viele Leute, wie geil ist das denn?
Ja.
Im Sinne von, cool, dass der Termin da ist. Vielleicht ist es ja sogar so, dass es vielen Menschen hilft, zu wissen, dass der Termin da ist und sie es dann irgendwann anders machen. Ich weiß es nicht.
Vielleicht, weiß ich auch nicht. Ja. Crazy. Ja, müssen wir uns mal mit beschäftigen. Aber gut, wir haben jetzt auch gerade erst damit angefangen. Ne? Jetzt muss man es ein bisschen
machen. Das ist ein Grower, sag ich. Das ist ein Grower, ja.
Ja, herrlich. Das ist gar nicht unser Thema heute.
Nee?
Nee. Unser Thema heute ist Füße.
Sind die Foyt.
Ja, the Foyt.
Die Foyt.
Und,
Norddeutsches Wort für Füße.
Und wir haben in der Vorbereitung festgestellt, dass wir wirklich sehr lange, sehr, sehr lange nicht mehr über Füße gesprochen haben, über 1,5 Jahre. Und irgendwie, wie das manchmal so ist, zyklisch, kommen dann plötzlich, jetzt gerade hatten wir irgendwie das Thema, ich hatte das Thema Füße, ich habe sonst nie das Thema Füße.
Ja. Ja, weil du gegengepoltert bist, ne? Also du hast das Dings geknallt, was man
da sagt. Nee, gepolten, nein, das stimmt nicht. Ich bin getreten und da war eine Stufe, die keine Stufe hätte sein dürfen.
Ach, ich dachte, das war auf Eis. Ich dachte, du bist auf Eis gestürzt.
Nein.
Ach so.
Nein, ich war shoppen.
In Kopenhagen?
Es war ein Shoppingunfall. genau, und ich bin zur Seite getreten und es war ein grauer Betonfußboden. Und da war eine Stufe, wo wirklich literally hätte keine Stufe sein dürfen, weil es war einfach random mitten im Geschäft.
Ja.
Genau, und dann war es furchtbar dramatisch, weil da ein Marmortisch stand und ich ganz kurz vor Ich hatte eine Ärztin dabei.
Das ist hilfreich.
Die fand das unwitzig. Die hat das nämlich gesehen, wie ich gestürzt bin.
Ich habe mich schon gefragt, welcher Marmortisch draußen bei Eis steht. Jetzt, wo du es sagst, macht das gar nicht so viel Sinn eigentlich.
Ja,
macht
es Sinn, genau. Sie dachte nämlich eigentlich, wir sprechen über Kopf ab und Platzwunde. Und ich habe das einfach um ein paar Zentimeter, Gott sei Dank, verfehlt und habe mich ziemlich gut abgefangen. Hm. Tu ja auch
was dafür. Dank deiner überlegenen neuronalen Skills.
Ja. Ja. Aber genau, war trotzdem Mist und die Bänder sind überdehnt, nicht dramatisch. Aber das ist witzig, weil es ist halt total eine Default-Stelle bei mir. Mhm. Die Stelle gibt es seit meiner ersten Schwangerschaft. Ja. Da bin ich gegen eine Eisenkufe, einer Wiege gelaufen in einem Geschäft für Babymöbel. Mhm. Und seitdem ist das die Stelle und egal, was ich so dafür tue, so richtig wird's nicht, ist es nicht ganz weg. Es ist, wenn was ist, dann ist es immer da.
Mhm. Sollbruchstelle.
Sollbruchstelle, genau. Und dann hatten wir irgendwie, als wir...
Daran merkt man, Füße sind wichtig. Das ist ja...
Absolut.
Wenn die wehtun, dann nervt das kolossal.
Ja, genau. Und die andere Geschichte, die Menschen, die unseren Podcast anhören, auf jeden Fall auch gehört haben, ist meine, ich bin die Treppe runtergefallen und habe nichts dran getan. Schmerz hat eine Funktion. Das ist jetzt diesmal anders. Gut. Und dann hatten wir irgendwie das Thema Füße unter anderem bei Ulla, genau, die bei uns in der Work a Journey ist.
Mhm. Und für alle, die es nicht wissen, Work a Journey ist das Instagram-Format, wo wir Menschen begleiten und versuchen, den Prozess zu zeigen. Und Ulla kam mit Fußschmerzen.
Ja. So.
Und wir sind dabei.
Ja, genau. Und wir haben dann festgestellt, weil wir ja die Geschichte so ein bisschen versuchen, in den Reels zu erzählen, dass es wichtig ist, mehr dazu zu erzählen. Wir haben das dann schon in den Texten, in der Caption, haben dann überlegt, ob wir nicht doch ein YouTube-Format und so weiter. Mhm. Wurde auch angemerkt. Aber dann haben wir wieder festgestellt, wenn man da reingeht, dass auch wenn ich jetzt zum Beispiel die Session mit dir, diese 60 Minuten, einfach so mitfilme und so einfach online stellen würde, was ja theoretisch gehen würde, würde man es nicht verstehen.
Ja, das checkt man trotzdem.
Weil du ja sozusagen an der Person und du erklärst schon super viel und trotzdem ist ja das sozusagen das, was da drüber liegt, nicht sichtbar, wenn ich an der Person bin. Und deshalb haben wir gedacht, können wir die Gelegenheit nutzen, heute einfach nochmal über das Thema zu sprechen, was ich crazy finde, dass wir so lange nicht drüber gesprochen haben.
Ja, ich auch. Es kommen wirklich viele Menschen mit Fußschmerzen und sagen, mein Hauptgrund, warum ich hier bin, ist Fußschmerzen und die werden nicht besser, obwohl ich schon viele Therapieversuche hinter mir habe.
Und es gibt so viele Diagnosen auch, die man irgendwie immer wieder hört und Menschen auch mit krassen Einschränkungen einfach leben, kenne ich auch
Das ist ja auch viele. Nicht witzig. Also das ist ja, wenn du dann keinen langen Fersensporn hast, der dir bei jedem Schritt wehtut oder sonst irgendwas.
Ja.
Auch diese Entzündung unter den Ballen und sowas.
Ja, also und die Nägel, die dann irgendwann anfangen sozusagen reinzuwachsen oder sich zu verformen und dann muss man im Prinzip, weiß ich nicht, alle 3 Wochen zur Fußpflege, weil das da rausgemacht werden muss und so. Und
sich entzündet und so. Also das ist ja gar nicht witzig. Das ist
schon echt ein Ding.
Weil es, wie gesagt, also jeder Schritt wird zur Qual und deswegen spielen die Dinger eine Rolle.
Ja,
keine Frage.
Total. Okay, ja dann, let's go, würde ich sagen, ne?
Gibt es irgendeinen witzigen Spruch mit Fuß?
Fuß
gets loose.
Nee, ist total witzig. Also, let's go.
Fuß. Okay, also das Haupt, also verschiedene Dinge sind bei Füßen einfach unfassbar wichtig, von denen ich weiß, dass viele, wenn sie sozusagen neu reinkommen, sie nicht auf dem Zettel haben. Das erste ist, dass es die Stelle ist, an der der Körper den Druck in den Boden überträgt und im Wesentlichen ist es das, was wir machen. Das heißt, wenn wir nicht einen Abdruckpunkt haben, ist keine Bewegung möglich. Das heißt, alles, was wir oben tun, mitgehen, laufen, springen, Treppe, sonst irgendwas, geht am Ende über den Hauptkontaktpunkt Fuß. Mhm. Heißt, wenn der schlecht ist, funktioniert alles, was darüber ist, nicht. Und umgekehrt, wenn alles, was darüber ist, nicht funktioniert, dann funktioniert auch der Fuß nicht oder es gibt sehr häufig ein Problem mit Fuß. Heißt, der erste Punkt ist, der Fuß ist unfassbar wichtig, weil es der Kontaktpunkt ist. Der zweite ist, es liegt sehr oft, sehr, sehr oft, nicht am Fuß, also gar nicht am Fuß und immer ist es nicht nur der Fuß.
Ja.
Also es gibt praktisch keine, außer jetzt jemand, dir ist ein Pferd auf den Fuß getreten und hat dir da 3 Knochen durchgebrochen, dann ist es Fuß und Fuß und sonst nichts. Okay, ja. Alles klar. Und Pferd natürlich. Aber es ist... Ja. Aber es ist immer ein Zusammenspiel von dem, was darüber passiert. Der Fuß ist derjenige, der es ausbaden muss, weil er derjenige ist, der den Druck übertragen muss. Und die Probleme mögen am Fuß fühlbar sein, aber das Problem kommt von höher.
Mhm. Also es ist nur ein Symptom in den meisten Fällen. Es genau. ist nie die Ursache.
Ja, nie kann man jetzt nicht sagen, aber also es gibt auch wirklich... krasse Einschränkungen am Fuß selbst, die dann auch wieder nach oben hin, aber es ist nie alleine. Mhm. Also so viel kannst du sagen. Außer wie gesagt, ein Unfall.
Okay. Und wir haben uns ein bisschen, um es zu strukturieren, auf drei große Bereiche jetzt geeinigt.
Ja?
Ja.
Okay.
Ja, wir haben angefangen mit 20.
Ja, richtig, 20. Wir wollten erst 20
genau,
Themen besprechen.
Wir wollten das erst geht nicht. 20 und dann habe ich versucht, dich zu reduzieren, ein bisschen das zu bündeln, weil wir keine Zeit haben für 20 und weil auch niemand 20 sich hören merken will. Kann oder hören will. Genau. Schwerpunktkontrolle, Hüftrotation und Pronation.
Genau.
Und ich würde sagen, wir starten mal mit Schwerpunktkontrolle.
Ja, weil, weiß ich nicht, weil es gibt so andere Basics, die so unfassbar wichtig sind, wie zum Beispiel das Offensichtlichste, das Schuhwerk. Mhm. Ich weiß nicht, also weil es ist so, alles, was man darüber macht, kann nicht funktionieren, wenn jemand dann absurde Schuhe trägt.
Ja, okay.
Wollen wir das vielleicht nochmal erst so? Ja, wie weil es ist so, unsere Schuhkultur ist ein absolutes Drama und die allermeisten Schuhe sind zu klein für den Fuß, der drumherum ist und deswegen ist der Normalzustand von Füßen zusammengedrückt. Mhm. Und nur das führt schon dazu, dass der Fuß nicht so funktionieren kann, wie er soll. Der Fuß soll ja einige Dinge tun. Also das heißt, er soll zum Beispiel bei jedem Schritt wechseln zwischen einem Gewölbe. Das heißt, er macht sich hoch und wieder flach werden. Und das kann er nicht, wenn er in einem zu kleinen Fußschuh ist.
Mhm. Und zu schmal.
Zu schmal, genau, dann funktioniert diese Mechanik nicht. Und zweitens ist es so, dass die Zehen vorne zusammengedrückt werden. Ja. Und das ist auch ein Modeding. Das heißt also, alle Schuhe laufen vorne in irgendeiner Form spitz zu, was aber einfach der Fußform widerspricht. Das heißt, der Fuß ist im Prinzip wie ein umgekehrtes Dreieck. Du hast hinten die Ferse und vorne muss die Unterseite des Dreiecks sein. Das heißt, es muss breit sein. Und so sehen aber eben keine Schuhe aus.
Genau, und es ist auch nicht, also es ist nicht schick, ne? Nee. Also schick ist auf jeden Fall schmal. Naja, es ist halt die Form, die so ein Ideal, ne? So, ich habe sowas, weiß ich nicht, sowas Schlankes, nach vorne gerichtetes.
Genau, und das ist halt so, wie so ideal. Es ist einfach falsch so, ne? Es ist so, woher kommt dieses
Ideal? Wenn man Frauenschuhe anguckt, ist es ja noch krasser. Also klar. Anzug, Männer. Schuhe und auch Sneaker sind alle, die sind sozusagen gleichbleibend und vorne,
schmaler.
ein bisschen schmal. Mhm. Und
bei Frauenschuhen ist es noch extremer. Ja, könnte man jetzt wieder einsteigen in Patriarchat und Schwäche als Schönheit definieren und so weiter. Also mit den Schuhen kannst du dich nicht wehren, kannst du nicht weglaufen. So beherrscht man ein Geschlecht. Mhm. Das ist absurd. Auf gar keinen Fall macht das in irgendeiner Form Sinn. Aber bei den Männerschuhen ist es kaum besser. Ja. Denn selbst normale Sneaker führen dazu, dass die Zehen vorne komplett zusammengequetscht werden und es nicht richtig funktionieren kann. Mhm. Ja. Und fast jeder, also sehr viele Menschen haben ja so eine Hallux Valgus-Diagnose, das heißt, der große Zeh steht rein. Und fast, also die erste Ursache sind die Schuhe. Man kann natürlich dann über die Mechanik darüber reden und so, aber wenn die Schuhe so sind, ist so, worüber reden wir? Das kann sich nicht verändern, wenn der Schuh das 8 Stunden, 10 Stunden am Tag da reindrückt.
Ja.
Das funktioniert nicht. Und dann gibt es ja sehr viele Probleme, wo die Zehen so übereinander gehen und dann sich sozusagen verhaken und zu hoch stehen, zu tief stehen, Hammer, Kralle, sonst irgendwas. Und das ist alles so, ja, was sollen die denn machen? Wo sollen sie denn hin?
Ja.
So. Ja, also das heißt, wenn ich mir ein dickes Gummiband um meine Hand wickel, dann sind meine Zehen auch, meine Hände, meine Finger auch zusammengenuddelt. Was sollen die denn tun? Natürlich haben die nicht die ursprünglich schöne Form. Total. Das heißt, das ist ein Riesenproblem.
Und alleine die Information, ne, dass bei jedem Schritt der Fuß sich verändert von, es gibt ein Gewölbe hin zu, es wird flach und dann drücke ich mich ab über den großen Zeh und dann starte ich wieder mit dem Gewölbe, ist ja schon eine Information, wenn man sich wenn man anfängt darüber nachzudenken, then it blows your mind. Weil also die meisten Menschen, die zum Beispiel Schuhe kaufen, auch für Kinder, oder wenn ich in dem Bereich arbeite oder so, dann ist jetzt nicht, dass ich im Schuhfachgeschäft schon mal von jemandem gehört habe, der gesagt hat, ja, das ist ganz wichtig, weil erst gibt es ein Gewölbe und dann ist der Schuh platt und dann...
Genau. Ja. Und das ist ja, es ist ja sogar eine ganze Industrie, die dagegen steht. Das heißt, eine Menge Schuhe haben gesundheitliche Unterstützung, indem sie eine Supinationsstütze haben, das heißt also etwas, was das Gewölbe macht, hält, unterstützt, hochdrückt oder Einlagen machen, im Wesentlichen das Gleiche.
Ja.
Und das ist halt wieder jede Logik, weil bei jedem Schritt musst du erst Gewölbe haben, dann nicht. Das heißt, wenn die Einlage oder die Schuhform das erzwingt, kannst du nicht richtig gehen.
Ja.
Und diese Dinger haben eine Funktion.
Ja, und das Gesunde ist ja das Fußbett.
Genau, und das ist so, das ist das, was alles kaputt macht.
Ja.
Aber ich meine, die Dinger haben eine Funktion, wenn jemand akut Schmerzen hat beim Gehen und er dann mit irgendeiner Einlage schmerzfrei gehen kann, bis zur nächsten Physio, um dann an seinem Fuß zu arbeiten, okay? Ja. Ja, aber es ist keine Lösung, sondern es ermöglicht einem zu gehen mit einer falschen Mechanik.
Ja.
Also so, es ist so, es zementiert das Problem und produziert den nächsten Kunden, Patienten. Also es macht... Naja, aus Firmensicht macht es schon Sinn, aber aus Kunden- und Patientensicht halt nicht.
Okay, gut. Also das heißt, jetzt haben...
Ja. Okay, Schuhe sind ein Problem. Ja,
Schuhe sind
so
wichtig.
Also Lösung, keine Schuhe oder Barfußschuhe, check, nächstes Thema. Aber so ist es. Was willst du sagen?
Das, auf jeden Fall. Das geht durch. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das ist ein Thema. Nee, genau. Da hätten wir vielleicht eine Extra-Folge zu machen sollen.
Ja, wahrscheinlich.
Okay. Dann starten wir mal jetzt mit Schwerpunktkontrolle.
Genau. Also, wenn man wie Ola zum Beispiel Fußprobleme hat, dann ist es wichtig, alles auf die Kette zu kriegen. Mhm. Das heißt also, wenn die Füße wehtun, und so ist es bei ihr, aber so ist es bei vielen, hat es nicht wirklich was mit den Füßen zu tun, sondern es hat mit der kompletten Mechanik des Körpers zu tun. Und zum Beispiel ist es so, wir haben jetzt 2 Wochen hier trainiert, glaube ich, und die erste Frage, also ist nicht so, dass Ola in Frage stellt, was wir machen sozusagen, aber das, was sie interessiert hat, war so, wir machen ja gar nichts für die Füße.
Ja.
Und ich habe ihr angeboten, wir können Mobilisierung für die Füße machen, irgendwas, was dir akut hilft. Natürlich hilft es oft bei Schmerzen, dass du da irgendwie mit dem Ball dran arbeitest und den Fuß weicher machst und so Gefühl für den Fuß aufbaust und ein bisschen Mapping. Spannung rausnimmst, Mapping machst, genau. Natürlich macht das irgendwie Sinn, aber das ist halt nicht das Problem. Und das kann akut helfen, den Schmerz ein bisschen zu lindern, aber das eigentliche Problem ist darüber. Und ein unfassbar wichtiges Problem oder Thema oder etwas, was man können muss, ist Schwerpunktkontrolle. Das heißt also, ich habe einen Punkt in meinem Fuß, der Balancepunkt ist. Und man könnte den je nach Situation auf die Mitte des Fußes setzen. Und ich habe meinen Körperschwerpunkt oben drüber. Das heißt, mein Körperschwerpunkt ist irgendwo so am Bauchnabel, vielleicht ein Tick höher, ein bisschen tiefer, egal, irgendwo da.
Man kann sich mal hinstellen, also wenn man das jetzt nicht gerade hört, während man im Auto sitzt oder im Bett liegt und einschläft, sondern irgendwie in einer anderen Position sitzt, dann könntet ihr mal aufstehen und euch hinstellen und nur im Fuß fühlen, also einfach so hinstellen und dann fühlen, wo ist der Schwerpunkt.
Genau.
Wo ist mein Schwerpunkt?
Das ist der Grund, warum so viele Sensoren im Fuß sind. Diese Sensoren sind nicht schnell genug für Schmerz. Das heißt, wenn man auf den Nagel latscht, ist das Schmerzsignal nicht schnell genug, um wieder zurückzuziehen. Aber die Sensorik für den Schwerpunkt ist so schnell, dass man sofort spürt, wo ist denn der Schwerpunkt und kann darauf reagieren. Das heißt also, all die Sensoren sind da, um zu fühlen, wo ist dieser Punkt. Und das ist im Stehen wahnsinnig wichtig. Aber es ist halt auch in Bewegung wahnsinnig wichtig. Das heißt, wenn ich, keine Ahnung, einen Ball werfe, oder ein Tennis oder Schlage oder ein Vorhandschlage oder irgendwas, es ist absolut essentiell, dass ich den Abdruckpunkt Punkt im Fuß genau einschätzen kann, damit mein Körper in dem Winkel zum Boden steht, dass ich die Kraft richtig abdrücken kann, um daraus dann Elastizität in meinem Arm zu erzeugen und dann den Ball im richtigen Winkel in die Luft zu bringen. Das heißt also, die Schwerpunktkontrolle ist nicht nur im Stehen wichtig oder bei jeder Übung, im Krafttraining oder so, sondern sie ist halt bei allem, was man tut, richtig. Und wenn man darüber keine Kontrolle hat, dann ist es unfassbar schwer, eine Treppe hochzugehen, weil man sich in die falsche Richtung drückt, dahin, wo man keine Kraft hat und wo man eher runterfällt. Und dann wird eine Treppe ein Riesenproblem. Das heißt, Schwerpunktkontrolle ist wahnsinnig wichtig und die Füße sind diejenigen, die es machen. Mhm. Und
wenn ich jetzt stehe und fühle...
Genau, das heißt, ich stehe und fühle und merke, ah, ich stehe zum Beispiel mit dem Schwerpunkt eher hinten.
Ja.
So, da, man kann jetzt gar nicht so klar sagen, da gibt es eine Menge Diskussionen drüber, wo ist denn jetzt optimal? Also man wird wohl sagen, in der Ruheposition ist es vielleicht 60-40 hinten oder so. Das heißt, ein Ticken mehr auf den Fersen, bisschen vorne, kann man diskutieren.
Wenn man sich darauf konzentriert, ist es ja so, wenn ich mich hinstelle und das mache, dass ich ein Gefühl dafür habe oder es entwickeln kann zumindest, wo es sich gut anfühlt.
Genau.
Also wo ich das Gefühl habe, jetzt drücke ich Kraft in den Boden, nur genau. beim Stehen.
Total, total. Überhaupt dieses Gefühl ist Gold wert,
ja.
absolut Gold wert. Und je nachdem, wie der Schwerpunkt ist und entstehen auch obenrum andere Fehlhaltungen und andere Probleme. Und viele Menschen haben den Schwerpunkt zu weit vorne. Viele Menschen haben ihn aber auch zu weit hinten. So, das kann ich gar nicht so sagen. Mhm. Also wie gesagt, kann man auch wieder das auseinandernehmen, aber vielleicht gar nicht so wichtig. Sondern wichtiger ist, fühl ihn überhaupt mal. Und versuche ihn mal zu beeinflussen.
Ja.
Und ihn zu beeinflussen ist nicht, indem ich sozusagen meinen Oberkörper nach vorne bringe oder den Po nach hinten, sondern indem ich als Ganzes wie ein Baum im Wind schwanke. Süß, dass du mitmachst, danke. Und merke, das geht weiter hinten und das geht auch weiter vorne. Und it's a thing. Damit kann man spielen. Und der einfachste Weg, damit zu arbeiten, ist, einfaches Krafttraining, das geht nicht an Maschinen. Maschinen haben keine Schwerpunktkontrolle, weil man da nicht seinen Körperschwerpunkt kontrollieren muss, sondern eben die Maschine. Sondern einfaches Krafttraining, wie eine Kniebeuge oder ein Press oder ein Kreuzheben. Da ist es wichtig zu spüren, wo ist mein Schwerpunkt und wie ändert sich die Bewegung, wenn ich den Müh verlagere. Mhm. Deswegen ist es für jemanden, der ein Problem mit dem Fuß hat, so wichtig, diese einfachen Übungen erstmal zu meistern, um daran zu lernen, wo ist denn mein Schwerpunkt. Mhm. Natürlich ist es so, dass viel komplexere Übungen eher darauf hinleiten, wie es dann irgendwann ist, wenn ich eine Treppe hochgehe und so weiter. Aber das ist meistens zu schwer. Und an diesen einfachen Übungen kann man es erstmal erspüren.
Also zum Beispiel jetzt, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann, wenn ich jetzt eine Kniebeuge starte, haben wir mit Ulla gestartet mit einer Kettlebell.
Und da kann man zum Beispiel sehen, wenn sie oben steht, steht sie eher mittig. Wenn sie runter geht, tief, gar nicht wahr, oben steht sie einen Tick zu weit vorne. Dann im Verlauf geht sie sehr weit nach vorne und ganz unten geht sie sehr weit nach hinten. Und das ist also nicht optimal, aber vor allen Dingen ist es mal unfassbar viel Arbeit, die gar nichts bringt. Der beste Weg für den Schwerpunkt ist straight von unten nach oben über den Balancepunkt. Und der Körper kann das. Dafür sind wir gebaut, dafür, dass wir das können. Wir haben genug Gelenke, um diesen Schwerpunkt genau einstellen zu können. Und das ist das, was man an der Kniebeuge lernen kann. Erstmal zu sagen, okay, wo wäre denn jetzt der gerade Weg hoch? Und das Irre ist, wenn man den fühlt, dann wird die gleiche Kniebeuge auf einmal unfassbar leicht.
Ja.
Das heißt, ich habe immer dieses plakative Beispiel, ich weiß nicht, ob man das so rüberbringen kann, aber wenn man, keine Ahnung, wenn man ich mache es mit einer Hantel. Das heißt, wenn ich eine Hantel aufrecht hinstelle und die ist ganz gerade, dann ist auch eine 50-Kilo-Hantel, wenn ich da Gewicht oben drauf packe, ganz leicht zu halten. Die wird nicht schwerer, weil der Schwerpunkt ist über den Balancepunkt.
Ja.
Wenn ich dann aber nur ein Müh kippe, 2-3 Zentimeter zur Seite, dann wird das Ding unglaublich schwer.
Ja.
Und diese Kraft, das kennt man von irgendwelchen Dingen, die kippeln. Ja? Irgendwas, ein Regal, was steht, kein Problem. Wenn es ein bisschen kippelt, wird es auch immer richtig schwer. Und wenn man das auf den Körper überträgt, dann ist halt das Ding, dass die meisten halt nicht 50 wiegen, sondern mehr und schwanken aber nicht 2-3 Zentimeter mit ihrem Schwerpunkt, sondern 10 oder 15.
Ja.
Und wenn man dann sagt, ja, die Kniebeuge ist schwer, ist so, ja, aber nur, weil du den Pfad nicht fühlst. Du fühlst den richtigen Pfad nicht und deshalb ist es so schwer für dich. Und
ja,
daran kannst du es lernen.
Entschuldige. Nee. Ja, weil es ist halt so, wo ist der Punkt, an dem ich die Kraft entwickeln kann,
genau.
Zu der mein Körper in der Lage ist. Und das hat ja gar nichts damit zu tun, dass ich Muskeln trainiert habe, die dann mehr Kraft erzeugen. Sondern,
Im Gegenteil. Oft ist ja der Fitnessgedanke, also wenn ich das jetzt auf Fitnessstudios übertrage, eine Übung zu finden, die maximal im Oberschenkel brennt und richtig wehtut.
Ja.
Damit findet man den Punkt, wo man es genau nicht kann, nämlich da, wo es richtig in einem Muskel brennt, was überhaupt nicht das Ziel ist für den Alltag. Das ist das Gegenteil von dem, was man im Alltag will. Im Alltag will man von unten nach oben sagen, ey, das war super leicht.
Ja.
Und dann packt man ein bisschen Gewicht drauf und merkt, oh, das war schwerer. Ja, okay, aber du hast auch die Technik wieder verzogen, der Schwerpunkt stimmte nicht. Oh, jetzt, wenn ich den Schwerpunkt treffe, ist es wieder super leicht.
Ja.
Das heißt also, nur wenn der Schwerpunkt stimmt, arbeiten alle Muskeln so, wie es soll, und der Fuß kann machen, was er soll. Mhm. Wenn der Schwerpunkt zum Beispiel zu weit vorne ist, was er bei sehr vielen, zumindest situationsbedingt, sehr oft ist, dann wird der Fuß komplett platt gedrückt.
Ja.
Und dann hat man einen Plattfuß, einen Senkfuß, einen Spreizfuß und so. Ist so, ja, okay, aber das ist ja nicht das Problem des Fußes, sondern das ist ein Problem der
Mechanik.
Weil
es das letzte Glied in der Kette ist. Der Fuß hat dann keine Chance mehr.
Das ist der dann platt gedrückt wird, weil er keine Chance hat. Das geht nicht. Was soll er denn tun?
Ja.
Und Ich kann deklinieren. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte.
Ach so, ja, macht ja nichts. Also ich glaube, das ist theoretisch sehr abstrakt, aber wenn man sich das, ich finde, du hast es gut erklärt, und ich glaube, dass dieser Gedanke sehr neu ist bei vielen Menschen, zu sagen, genau, brennen im Muskel, zum Beispiel bei einer Kniebeuge, ist eigentlich ein Indiz dafür, dass der Körper nicht den für ihn optimalen Weg nutzt, der Kraftübertragung.
Genau.
Also genau das, wir wollen eigentlich genau das Gegenteil.
Genau, ich meine das ja nicht abfällig. Also im Fitnesstraining, wenn ich möchte, dass mein Quadrizeps, die Oberschenkel die Vorderseite meines Oberschenkels, wenn ich möchte, dass die wächst, dann ist der Weg, eine Übung zu finden, dafür zu sorgen, dass dieser Muskel brennt wie Hulle.
Ja.
Okay, alles klar. Aber das ist kein effizientes Verhalten im Alltag oder im Sport. Und im Krafttraining kann man diese Basic-Regeln anfangen zu lernen. Wie mache ich eine Bewegung, sodass ich keinen Muskel spüre?
Ja.
Oder wenn überhaupt alle gleichzeitig. Und das ist so ein Effekt, den liebe ich, wenn Menschen sagen, boah, krass, ich spüre die Kniebeuge eigentlich nur im Bauch.
Ja.
Weil das dann zeigt, ja, okay, da hast du ein Defizit, den kriegst du noch nicht.
Ja.
Ja? Oder ich spüre überhaupt keinen Muskel, ist einfach nur schwer. Ja, geil, okay, optimal.
Ja. Das heißt, wenn ich, wir haben da jetzt angefangen, also wenn ich, das ist ja jetzt nicht nur, ist ja nur ein Beispiel, ne? Ist jetzt nicht nur bei Ulla so, sondern also so grundsätzlich ist das ja was, was wir, womit wir starten würden. Wie kontrolliere ich den Schwerpunkt? Und das sehe ich eben, natürlich ist es viel schwerer, ich habe jetzt eben gesagt, stell dich hin, wenn du uns zuhörst und fühl mal, wo du stehst. Und das ist schon schwer, wenn man das zum ersten Mal macht, weil man das erfühlen muss und dann ist man so, ja, wo stehe ich denn jetzt und wo, ne, wo tut es denn jetzt weh im Fuß oder wie wackel ich denn oder so. Aber wenn ich mich bewege, dann ist es natürlich so viel schwerer.
Genau.
Und wenn ich dann eben den Weg nach unten gehe, weil ich eine Kettlebell in der Hand habe und versuche damit so eine Kniebeuge zu machen, dann ist es... Ja,
das geht dann auch so, genau, es ist so viel schwerer, dass man das dann gar nicht mehr bewusst machen kann, sondern man muss eben die einzelnen Elemente in nach und nach, also Kniebeuge ist dann eine relativ einfache Übung, an der man das lernen kann. Und danach würde eine etwas schwierigere Übung kommen, die das schon voraussetzt, so dass diese Schwerpunktkontrolle von selber passiert, automatisch passiert. Und dann können wir in eine Übung gehen, die vielleicht in irgendeiner Form einbeinig ist, wo dann die nächste Aufgabenstellung kommt. Und anhand derer automatisiert man dann das Nächste. Das heißt also, wenn man sich jetzt vorstellt, bei der Vorhand muss man sich auf den Ball und auf seinen Gegner konzentrieren, beim Tennis jetzt.
Ja.
Da kannst du nicht dran denken, wo dein Schwerpunkt ist. Das heißt, man muss nach und nach die einzelnen Elemente automatisieren, um dann in der spezifischen Situation sich eben auf die eigentliche Aufgabe konzentrieren zu können. Aber hilft nichts, dass man trotzdem mit der Kniebeuge anfangen muss, weil sonst...
Ja. Und das ist, um jetzt nochmal sozusagen auf den Fuß zurückzukommen, also wenn ich die Schwerpunktkontrolle habe und die automatisiert ist, dann habe ich die Schwerpunktkontrolle auch, wenn ich abrolle sozusagen, wenn ich mich vorwärts bewege.
Genau, also sehr oft, fast immer gilt das dann allgemein. Das heißt, so jemand, der das da kann, kann es dann auch bei einer Stufe, bei einer, wenn er in die Vorhand rutscht, sind die Winkel natürlich ganz anders, aber trotzdem kann er die Schwerpunktkontrolle.
Okay. Ja, ich finde es wichtig, also ja, das ist ein, es ist ein okayes Beispiel mit dem Tennis, aber es geht nicht darum, es geht, das Problem an diesem Beispiel, genau, weil das Problem an dem Beispiel Tennis ist, dass wenn ich nicht Tennis spielen will, ich dann abschalte und das Prinzip nicht mehr verstehe.
Treppe, sozusagen. Also wenn ich bei der Treppe den Schwerpunkt beim Hochdrücken zu weit vorne habe, was die meisten haben, tut es im Knie weh und die Treppe ist unfassbar schwer und es brennt im Oberschenkel.
Ja.
Wenn ich das Ganze richtig mache, dann habe ich den Fuß, mittig belastet, Schwerpunktkontrolle, setzt dadurch alle Muskeln ein und die gleiche Stufe oder die gleichen 4 Stockwerke sind super leicht.
Ja, okay, gut. So. Nächstes Thema, das war jetzt,
viel.
Haben wir lange über Schwerpunktkontrolle gesprochen.
Ja.
Nächstes Thema ist Hüftrotation, ist auch ein Beispiel oder eine Ursache für Fußschmerzen.
Ja, auf jeden Fall.
Fehlende Hüftrotation.
Genau, also sehr viele Menschen haben eine eingeschränkte Innenrotation in der Hüfte.
Mhm.
Und das ist insofern ein Problem, als das bedeutet, dass bei einem Schritt der Fuß dann eben außen rotiert ist.
Mhm.
Und dass die eigentlich schwierige Situation ist, wenn das Bein hinter der Hüfte ist, das können sich aber viele nicht so gut vorstellen. Das heißt, also wenn jemand mit Duckfeet läuft, Füße außen rotiert, Clownsfüße.
Mhm.
Ja? Dann
Entenfüße. Duckfeet. Hab ich noch nie gehört.
Duckfeet.
Entenfüße. Ja. Entenfüße, ja.
Mhm. Wenn man das tut, dann bedeutet das, dass man in der Situation, wo man sich hinten abdrückt, den Fuß halt nicht gerade stehen hat, dass der Ballen da ist und alle Zehen nach oben gebogen, sondern eben außen rotiert. Und dann knickt der große Zeh über die anderen.
Ja.
Und die Position sieht so seltsam aus, dass eigentlich jeder, der sich das anguckt, sagt, na okay, das verstehe ich, das soll so sicher nicht sein. Und Hallux Valgus ist zum großen Teil auch eine Folge davon. Das heißt also, der große Zeh wird bei jedem Schritt nach innen gedrückt und das hat wieder 1000 Folgen. Das heißt, als erstes, der große Zeh wird nach innen gedrückt, Hallux Valgus. Zweitens, er wird geknautscht mit den anderen Zehen. Das heißt, kein Zeh kann seine Funktion erfüllen. Drittens, der große Zeh ist unfassbar wichtig, weil er eigentlich die direkte Kraftüberleitung vom Po ist. Das heißt, der Po kann nur richtig zünden, wenn der große Zeh sauber in den Boden drückt.
Mhm.
Und der Po ist halt wichtig für Vortrieb, Statik, alles. Größter Muskel, so. Und wenn der große Zeh in einer blöden Position ist, kann der Po nicht arbeiten. Wenn der Po nicht arbeitet, geht die ganze Kette von rechtem Fuß bis linke Schulter, Arm, Hand nicht. Das heißt, alles doof.
Mhm. Okay.
Um es kurz zu machen. Und
da
ist dann auch wieder das Ding, ja, okay, man kann Menschen zeigen, wie du gehen sollst, wie die Technik ist und was du alles besser machen kannst, aber wenn einfach die Beweglichkeit nicht da ist, diese Bewegung auszuführen, ist halt blöd. Das geht halt nicht.
Ja, okay. Also, genau, das heißt, ich habe dann Fußschmerzen, weil die Position des Fußes so ist, dass es sich, man kann sich das ja schon vorstellen, ne? Von Unterschenkel ist dann in der falschen Position, Knie ist in der falschen Position, Oberschenkel ist in der falschen Position, Hüfte ist in der falschen Position.
Genau. Das kann auch Rückenschmerzen machen, dann gleich mit. Macht das auch oft.
Ja. Ja. Genau. Und dann ist es halt so, es ist das Statikproblem, weil die Knochen in der falschen Position sind, aber alles, was drumherum ist, ja auch. Also die Muskeln und das Bindegewebe und die Faszien und bla. Und deshalb ist es auch so ein bisschen so, kann halt dann auch in alle Richtungen ziehen.
Genau. Da kann alles wehtun, ist mir dann auch egal, was sozusagen. Ist jetzt nicht böse, aber ob dir das jetzt, ob dir diese Stellung im Fuß wehtut oder im Knie oder im Rücken, I don't care. So, das ist so alles das gleiche Problem.
Ja.
Und naja, die Innenrotation frei zu kriegen und dann zu lernen, wie sie geht. Boah, da gibt es wirklich viel. Also so die einfachsten Wege sind einfach dehnen halt, warum nicht? Oder draufdrücken hilft auch. Und dann kann man mal spüren, wie es ist.
Mhm.
Testen ist auch natürlich erstmal wichtig. Die Innenrotation, das ist das, was die meisten falsch rumkriegen, ist ja auch nur eine Benennungssache. Aber wenn ihr jetzt sitzt, dann hebt mal einen Fuß 1 Zentimeter vom Boden weg und versucht den Fuß oder den Unterschenkel nach außen zu drehen.
Mhm.
Und dann müsstet ihr mit dem Unterschenkel bis ungefähr 45 Grad zur Seite kommen, ohne dass ihr mit der Hüfte mithelft, ohne dass ihr jetzt die Pobacke abhebt. Genau, das ist eine gute Innenrotation, mein Schatz.
Mhm.
Genau, so kann man das üben. Und da weiß man erstmal, auf welcher Seite es gut geht und auf welcher Seite es schlechter geht. Und dann gibt es einfach Dehnungsübungen oder auch da reinkräftigen und das spüren. Das kann man alles machen. Aber am Ende geht es natürlich darum, diese Bewegung unter Last richtig zu machen Und der allereinfachste Einstieg ist da eher Kreuzheben als eine Kniebeuge, weil man da sozusagen das Ganze umgekehrt macht und fühlt, wie es ist, den Oberschenkel innen zu rotieren, wenn man zum Gewicht geht sozusagen.
Okay, Ulla macht auch Kreuzheben.
Genau. Mhm. Und natürlich ist das noch sehr abstrakt. Das ist noch nicht das, was das Bein beim Gehen oder beim Sport oder so machen soll. Aber irgendwie muss man ja anfangen. Ja. In einer Form, die zu machen ist. Mhm. Und wenn man in so einer einfachen Form das auf die Kette kriegt und darin gut ist, dann kann man sagen, wir gehen zu einer etwas schwierigeren Form, wie einem Step-Up oder einem Ausfallschritt oder einem Einbeinigen-Kreuzheben oder. Und dann kann man sich ranarbeiten, bis man so nah an der realen Alltagsbelastung ist. Aber gleiches Ding. Ohne Innenrotation geht's nicht.
Und man fängt damit nicht an, weil aus der Überlastung resultiert, dass ich es nicht verbessere. Ich könnte ja sagen, wieso fange ich halt mit dem Ausfallschritt an?
Genau, also das Ding ist, also ja, erstens sind die oft einfach zu intensiv, aber auch einfach zu schwer.
Ja.
Also nicht zu schwer im Sinne von Intensität, sondern die Bewegung da umzusetzen ist das Problem.
Ja. Oft weil ich es dann falsch mache, das
genau,
meine ich.
Falsch, ja. Genau. Ja, ja, es ist nicht zu doll, sondern es ist einfach zu schwer.
Ja.
Und erst wenn man spürt, ah, das ist meine Hüfte, ah, so fühlt sich das an, wenn es innen rotiert ist, ah Mensch, das ist ja auch eine stabile Position, cool, kann man diese stabile Position dann auf eine Treppe oder einen Ausfallschritt übertragen. Also man muss erstmal die Kontrolle und die Sicherheit in der Position lernen, in was Einfachem, und dann kann man weitergehen.
Mhm. Ja. Okay, gut. Und der letzte Punkt war Pronation.
Ja, das ist im Prinzip schon die Weiterführung davon.
Okay.
Das heißt also, der Fuß muss ein Gewölbe bauen und sehr viele Menschen haben immer ein Gewölbe oder immer ein viel zu krasses Gewölbe, weil sie auch im Unterschenkel außen rotiert sind, was immer ein bisschen witzig ist, weil viele, inklusive mir und fast all unsere Trainer gelernt haben, dass der Unterschenkel, dass das Knie sich gar nicht rotieren kann, was natürlich Unfug ist, und es ist, steht nicht zur Debatte, ob es sich rotieren kann, natürlich kann es rotieren. Und trotzdem ist es so, wenn ich da irgendwas zeige auf Instagram oder sonst irgendwas, dass eine Menge Leute, also auch Physios sagen, Quatsch gibt's nicht, sozusagen. Du so, hä? Habe ich meine Pillen nicht genommen? Verstehe nicht.
Ja. Es dreht sich.
Es dreht sich, Punkt.
Das Knie ist kein Scharniergelenk.
Genau, die Bewegung wird initiiert durch die Rückseite der Oberschenkel. Sie wird gesteuert durch die Fußposition. Das, was der Fuß da macht, ist eine letztlich kontrolliert nachgebende Bewegung, eine exzentrische Belastung aus allen Muskeln, die erlauben, dass der Fuß lang wird. Der wird nicht lang gezogen, sondern der wird durch den Druck, den man da drauf bringt, in die Länge gebracht. Aber er muss halt kontrolliert gegenhalten und dafür sind diese ganzen Muskeln da. Und deswegen muss man diese Bewegung können. Und das im Prinzip hatten wir es schon mit der, wenn diese Bewegung verneint wird, im Sinne von nein, das ist falsch, jede Form der, wenn ich es jetzt Fußöffnung nenne oder Pronation oder Langwerden oder was auch immer, da steckt dann immer Plattfuß, Spreizfuß, sonst was drin. Und wenn man das verbietet, verhindert, kann der Fuß einfach nicht machen, was er soll. Und das führt im Wesentlichen dazu, dass man das Knie nicht so weit nach vorne bekommt, wie man es gern hätte. Das heißt, es gibt eine Menge Menschen, die haben eine Einschränkung in der Beweglichkeit des Sprunggelenkes. Mhm. Anders gesagt, sie haben keine Pronation. Das heißt, sie kommen nicht vor. Und wenn man das tut, dann ist das große, große Problem, dass die Ferse schon hochkommt beim Gehen, wenn das Gewicht noch auf dem Bein ist. Ui, das ist kompliziert zu beschreiben. Mhm. Soll ich das beschreiben? Mhm. Also Gehen ist relativ kompliziert, aber ein wesentlicher Punkt ist, dass man, wenn ich mein Bein abdrücke, also ich stehe auf dem linken Bein, jetzt meinen Schritt nach vorne, rechtes Bein vor, und dann will ich in meinem Standbein in die Pronation und die Ferse ganz lange am Boden halten, auf dem linken Bein, nämlich so lange, bis mein Schwerpunkt auf dem rechten Bein ist. Mhm. Und wenn mein Schwerpunkt dann auf dem rechten Bein ist, dann kann ich mit dem linken Bein mit der Ferse hochkommen und mich nach vorne pushen.
Mhm. Über den großen Zeh.
Über den großen Zeh, so funktioniert Gehen. Mhm. Problem ist, wenn ich nicht die Beweglichkeit im Sprunggelenk habe, im linken, weil ich keine Pronation habe, dann kommt meine Ferse schon hoch, obwohl ich noch auf dem linken Bein stehe. Mhm. Und das tut weh.
Ja.
Punkt. So, das ist wie einbeiniges Wadenheben. Kann man sich überlegen, wie viele Wiederholungen einbeiniges Wadenheben kannst du? 10.000 pro Tag?
Ja.
Ich denke nicht.
Ja.
Und das tut dann halt weh. Aber so blöd ist es. Ja? Also wenn ich 30 Mal Wadenheben auf einem Bein mache, kann ich 3 Tage nicht laufen.
Ja.
Und jemand, der diese Mechanik hat, macht das 10.000 Mal am Tag und sagt, mein Fuß tut weh. Du sagst, ja, Mensch, natürlich tut der weh, solange das passiert.
Ja.
Und dann ist es aber so, dass Einlagen wieder diese Mechanik zementieren und sagen, so machst du weiter, aber mit dieser Einlage kannst du es aushalten. So, ja. Okay, möchte ich vielleicht gar nicht. Naja. Ja.
Okay.
Ja, und das sind halt die ganzen sozusagen biomechanischen Sachen. Da könnte man jetzt noch sagen, warum muss jemand, der Fußschmerzen hat, einen Press machen und so, könnte man jetzt auch erklären, aber im Wesentlichen muss er. Es gibt aber noch die ganzen sozusagen systemischen Sachen. Das heißt, wenn jemand eine sehr schlechte Atmung hat oder eine schlechte Ausdauer, dann ist jede Form der Fortbewegung eine Bedrohung fürs System. Mhm. Und es kann sehr gut sein, dass dein Nervensystem dir Fußschmerzen bereitet, damit du nicht auf die Idee kommst, ihn in eine Sauerstoffnot zu bringen.
Ja.
Und das ist oft.
Dich zu bewegen.
Genau, lass das bitte.
Ja.
Genau das gleiche mit Optik. Wenn jemand nicht sieht, was vor ihm ist auf dem Boden, weil schlechte Fixierung, 3D kriegt die Augen nicht auf denselben Punkt oder peripher schlecht oder was auch immer, kann das auch zu Fußschmerzen führen und tut es auch oft. Und sehr oft ist es, das heißt nur, aber zum großen Teil eben ein Optikproblem, was sofort verschwindet, wenn man den Augen hilft, den Boden richtig zu erkennen. Ja. So, das sind diese.
Endlich richtig Auge wäre dann mal eine Idee, ne?
Das ist eine gute Idee, ja.
Ja. Ob das wohl irgendwann nochmal kommt?
Weiß man es. Ja, ja.
Ganz kleiner Tipp wäre, eventuell in die Mitgliedschaft zu kommen.
Naja.
Relativ das schnell. Ist,
genau. Das, ja.
Aber das habe ich jetzt nicht gesagt, das ist exklusiv für unsere Podcast-Hörer.
Ja, ja.
Ja, ja, sehr schön. Ja. Okay, gut. Dann war das Thema Fuß.
Ja. Also nicht, dass das jetzt abschließend wäre, man könnte da gerne noch weitermachen.
Ja, aber genau, wir können ja nicht über 20 Sachen sprechen. Jetzt haben wir ja gefühlt schon über 6 geredet.
Ja, gut. Okay. Haben wir Fragen?
Genau, wir haben Fragen. Wir haben 2 Fragen. Warte, okay. 1, ich muss mal eben gucken. Ja, wir haben 2 Fragen, aber wir haben eine so liebe Nachricht bekommen. Die muss ich jetzt zuerst vorlesen.
Okay.
Lieber Arno, liebe Inken, ich möchte euch einmal danken für den Beitrag, den ihr leistet. Es hat sehr lange gedauert, aber ich habe das jetzt verstanden. Ich habe mir jahrelang mit Body Pump und Body Attack betätigt und dann auch selber Krafttraining im Keller gemacht. Aber immer falsch. Viele Wiederholungen mit recht moderatem Gewicht und im Grunde nie einer Steigerung. Ich habe mich und meinen Körper jahrelang gestresst und bestraft mit zu viel Bewegung und zu wenig Essen und zu wenig Pause. Nach meiner 2. Schwangerschaft bin ich wieder mit dem Bodypump eingestiegen und war schnell frustriert über wenig Effekt und wenig Reiz, den es mir gebracht hat. Ich habe mich dann wirklich mit schwerem Krafttraining beschäftigt und mich an Alos Beiträge erinnert. Und auch an die Beiträge von euch, was Regeneration und genug Essen angeht. Ich habe das alles nochmal ganz neu aufgebaut und trainiere jetzt mit weniger Disco-Effekt, aber endlich mit Struktur, Ruhe und Aufbau.
Okay.
Ich darf mir Pausen gönnen und genug essen, auch wenn mir das noch schwer fällt. Ohne euren Beitrag damals hätte ich das vielleicht heute, sag mal, ohne euren Beitrag damals hätte ich das heute vielleicht später verknüpft oder nie verstanden. Ihr beide schafft es, das Bewusstsein zu verändern und viele Dinge gerade zu rücken, was genug Essen und sich ausruhen dürfen angeht zum Beispiel. Eure Beiträge können bei jedem von uns das Leben ein Stück besser machen, vielleicht sofort, vielleicht später. Vielen Dank. Sorry wegen des Romans, aber ich finde es so wichtig, dass ihr wisst, welchen Mehrwert ihr leistet und wir nicht nur den Standard-Influencer, ich esse nur Gurke am Tag, haben.
Sehr geil. Vielen
so
Dank.
Süß, oder?
Freut mich wahnsinnig.
Ja, ja, richtig, richtig süß. Ich fand, das brauchte einen Platz hier im Podcast.
Ja, wie schön.
Okay, erste Frage. Ich höre euren Podcast so, so gerne. Er hat mir so wahnsinnig viel Inspiration gegeben und meine Denkweisen so verändert. Mindestens einmal am Tag fange ich die Sätze an mit Alo hat gesagt. Ich habe alle Podcast-Folgen in einem halben Jahr durchgehört.
Krass.
Ich habe eine Frage. Ich bekomme sehr schnell und oft Schluck auf, schon als Kind. Bedeutet das ein schwaches Zwerchfell? Und wenn ja, was soll ich tun? Die Zwerchfelldehnung hilft mir immer in der akuten Phase. Tausend Dank für eure wertvolle Arbeit.
Mhm. Ja, genau. Also das würde ich wahrscheinlich als Problem, die Rippen oben beim Atmen richtig zu nutzen sehen, weil es gibt sehr oft Menschen, die zum Beispiel gelernt haben, nur und ausschließlich in den Bauch zu atmen. Also das wird ja im Yoga zum Beispiel sehr viel gelehrt oder so. Aber auch da ist es wieder dieses Ding, was im Yoga richtig ist, gilt nicht den ganzen Tag, so, sondern im Yoga ist Yoga und Pilates, Pilates und so weiter. Aber im Alltag ist es so, dass es sowohl die Zwerchfelldehnung Atmung geben soll, als eben auch alle Rippen oben drüber. Und wenn, gerade wenn so eine Art Trichterbrust da ist, das heißt also, die Atmung geht vielleicht in den Rippen. Es ist so, dass die Atmung in den Rippen in alle Richtungen gehen soll, aber sie geht vielleicht nur zur Seite. Und dann im oberen Bereich geht sie vielleicht ein bisschen nach hinten oder gar nicht nach hinten, ein bisschen zur Seite, aber gar nicht nach vorne beim Einatmen. So, dass sich das Brustbein beim Einatmen nicht hebt, kommt oft eine Position aufs Zwerchfell, die Schluck auf
begünstigt.
Ja. Genau, so. Und deswegen könnte es wahrscheinlich sehr helfen, wenn du in endlich richtig atmen, das Mapping des Brustkorbs machst, Ausatmen übst, das machst du ja mit der Zwerchfelldehnung schon, und das Einatmen über das Heben des Brustbeines adressierst. Mhm. Das könnte helfen.
Es gibt schon auch einen Kurs, der heißt endlich richtig Trichterbrust.
Oh ja, ja, das könnte, genau, kannst du auch mal reingucken, das ist das Ganze nochmal intensiver, korrekt. Und naja, und ansonsten Parasympathikus, nicht? Mhm. Also das sowieso. Also okay. Mehr, also Atmung, mehr Ausatmen, unter Druck, nicht unter Druck, Hunger Drills, Zwerchfelldehnung und Parasympathikus.
Und das ist, aber da muss man dann schon die Mitgliedschaft haben, ne? Weil das sind jetzt drei Kurse.
Ja.
Das ist 8 Wochen Parasympathikus aktivieren,
ja.
Entspannungsprogramm.
Ja, gut, aber wenn es nicht ist, also den Atemkurs, das Mapping und ansonsten Parasympathikus haben wir auch super viel.
Auf Insta und so.
Genau.
Ja, okay. Zweite Frage. Liebe Inken, lieber Arlo, allergrößten Dank für euren wertvollen Podcast, von dem ich keine Folge verpasst habe. Ich weiß nicht, ob ihr gerade ZuhörerInnen-Fragen braucht, aber mir liegt eine Frage am Herzen, die ich gerne an Inken stellen möchte. Vielleicht kann Arlo aber auch dabei helfen. Wir haben festgestellt, dass es wahrscheinlich umgekehrt ist, ne? Ach so, nee, habe ich dir schon vorgelesen?
What?
Ja, egal. unsere 14-jährige Tochter spielt...
Ah, ja, genau, das sehe ich bei mir.
Habe ich dich gefragt, ja, genau. Unsere 14-jährige Tochter spielt gerne und gut ein Musikinstrument und singt in 3 Chören. Aber leider hat sie für keine sportliche Aktivität oder irgendein... ist sie für keine sportliche Aktivität oder irgendein Training zu begeistern. Außer Schulsport und gelegentlich Tennis spielen im Sommer, was ihr als einziges Spaß macht, finden wir nichts, wozu sie zu motivieren wäre. Ich weiß, dass das viel zu wenig ist, aber ich weiß nicht, wie oder womit sie motiviert werden kann. Sie ist klug und weiß eigentlich, dass das sehr ungesund ist und das hilft aber nicht. Habt ihr Ideen? Mir selbst habt ihr sehr viel geholfen, vor allem was meinen Blick auf mich selbst angeht.
Cool. Genau, also ich sehe das da mit der Psyche nicht, weil, kann natürlich sein, wenn sie jetzt schwer traumatisiert ist durch den Schulsport, weil irgendwelche Menschen sich nicht benehmen konnten oder Lehrkonzepte von vor 40, aber wenn man jetzt mal nur da reingeht, ist es so, der Default-Zustand von Menschen ist, dass sie Bewegungen geil finden und Spaß daran haben Aufgaben zu lösen. Das heißt also, das Beispiel von einem Kind, was über den Spielplatz tobt oder durch den Wald tobt und da irgendwie rüber hüpft, das ist in uns allen da und so muss es sein, es sei denn, es fehlt irgendwas. Mhm. Und jetzt wäre die Frage, was fehlt denn deiner Tochter, dass sie Spaß an Bewegung haben kann? Weil sie hat ja Spaß an. Nicht? Also Musik ist jetzt nicht groß anders als Sport sozusagen. Es ist beides relativ unnötig und eine Form, an der also es sind beides Spielformen, an denen der Körper lernt, besser zu werden. Beides ist fürs Überleben im Alltag völlig irrelevant.
Freude und Spaß.
Genau. Und das Konzept ist ja insofern nicht fern. Da wäre also die Frage, was kann sie nicht? Und wenn man die motorischen Fähigkeiten durchgeht, dann ist Koordination offensichtlich nicht das Problem, weil wer Musik macht, hat eine hervorragende Koordination. Wer auch noch singt, singt sie, glaube ich, auch.
Ja, in 3 Chören.
In 3 Chören hat offensichtlich auch kein Atemproblem, kann man also ausschließen. Bleibt also im Wesentlichen Optik und Gleichgewicht. Und ich würde mich festlegen, dass sie in einem von beiden oder sogar in beiden krasse Defizite hat, die einfach dazu führen, dass sie merkt, vertikale Beschleunigung stresst mich, horizontale Beschleunigung stresst mich. Oder einfach auch nicht fixieren kann. Sehr oft ist es so, dass da die Augen einfach in einem Winkel stehen, dass ein Auge ein bisschen weggeht, weil ein Auge nicht die richtigen Kraft, die richtigen Skills hat. Und man Distanzen nicht sieht. Und wenn einem jemand einen Ball zuwirft, aber man kann nicht einschätzen, wann er kommt, dann stresst das. Und wenn man einen Ball wirft und kann die Distanz nicht einschätzen, dann fliegt er überall hin, aber nicht dahin, wo man ihn haben will. Und das ist das, wo ich nachgehen würde. Und wichtig, Balance ist nicht Gleichgewicht. Das heißt also in dem Fall wäre, mach erstmal den Kurs endlich richtig Gleichgewicht, weil der sowieso Voraussetzung ist, um irgendwann mal die Augen zu trainieren. Mhm. Aber genau, da man könnte ja den Gleichgewichtskurs erstmal machen und dann mal abwarten, ob es da noch
ja, eine... Ja, aber das bedeutet auch, dass man die digitale Mitgliedschaft braucht, weil es irgendjemanden in diesem Raum gibt, der entschieden hat, dass der nicht frei verkäuflich
ist. Ja, weil es ja Sinn macht.
Mhm. Ja, ist ja egal. Okay. Gut, also das heißt, genau, und...
Aber das sind die beiden Felder, wo ich nachgehen würde. Ja. Also, und natürlich auch Augentraining ist unfassbar wichtig, aber auch gucken, ob die Brille, ob die Linsen oder ob sie vielleicht gar keine hat und eine braucht oder was auch immer. Ja. Ich bin jetzt kein großer Brillenfreund und Linsenfreund, so, aber akut helfen tun sie erstmal, ja. Ähnlich wie Einlagen halt.
Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie mit 14, also es ist bei uns allen sehr unwahrscheinlich, aber da, um es nochmal deutlich zu sagen, dass es eine bewusste Entscheidung ist, die
genau.
Der sozusagen eine psychische Unmotiviertheit zugrunde liegt. Also erstens, weil wir sowieso nicht dran glauben, dass es das gibt.
Ich glaube, es gibt es nicht.
Nein, ich glaube auch, dass es das nicht gibt, aber okay. Es ist immer ein bisschen vorsichtig, wenn man das öffentlich sagt, aber okay. Und das Zweite ist, dass die, weil das Thema gibt es ja schon lange und wir wissen auch, haben wir auch schon Folgen zu gemacht, dass es eben so eine wirklich krasse Veränderung gibt, wenn die Kinder in die Schule kommen und länger sitzen und genau, bis zu, weiß ich nicht, 6 Stunden sich dann gar nicht mehr bewegen und so weiter, dass da Veränderung stattfindet. Und dann startet auf jeden Fall die zweite richtig große Veränderung nochmal, so mit eben 12, 13, wenn die Pubertät einsetzt. Und insofern ist das eine logische Entscheidung, die ihr System getroffen hat, weil es bedrohlich ist, für ihr System in Bewegung zu gehen. Und das ist der Grund, warum sie es entscheidet. Und deshalb ist es niemals bei niemandem ein Informationsdefizit. Wir alle wissen, wir sollten uns bewegen und sollten uns gut ernähren. Darum geht es nicht, sondern es ist eine Entscheidung, die unser Bewusstsein, wo wir unser Bewusstsein überschreiben, sozusagen. Sie kann nicht die Anlage ihres Gehirns überschreiben, indem sie sich hinsetzt und willentlich sagt, so, jetzt werde ich das und das tun.
Es ist umgekehrt. Das Gehirn folgt dem, was das System vorgeht und sagt, Sport ist doof.
Ja.
Wir intellektualisieren, was wir fühlen, zu Recht. Genau. Und dann ist es aber überhaupt erst möglich, anders zu denken und zu sagen, nee, Springen ist nicht doof, wenn die Erlaubnis des Systems zum Springen da ist. Insofern.
Und es ist so, aus Muttersicht sozusagen kann ich es total verstehen, weil man ja diese Verantwortung fühlt und das Gefühl hat und sagt, ich muss jetzt etwas tun, ich habe versagt, ist jetzt ein dolles Wort, aber so, ich habe was falsch gemacht und deshalb ist mein Kind unmotiviert. Nee. Und das ist Quatsch, weil die Antwort, wie immer, liegt im System deiner Tochter und du hast nichts falsch gemacht und es bringt nicht, du brauchst nicht auf sie einzureden und ihr zu sagen, das wäre doch eine gute Idee und das wäre doch eine gute Idee, sondern genau, dreht die Perspektive und ermöglicht euch, den Blick nach einer Lösung zu gucken und die liegt in ihrem System.
Ja.
Alles klar. Sehr gut. Dann... Okay.
Dann war es das für heute. Dann hoffe ich, dass euch das gefallen hat und dass da ein paar Infos bei waren, die euch vielleicht weiterbringen und euch.
Aber Gefühl, es gibt noch mehr Fußmetaphern. Es war schon wieder viel zu viel Information.
Ja. Aber ich will jetzt irgendeinen Fußwitz.
Ja, wir brauchen keinen Fußwitz.
Nein. Okay, kein Fußwitz. Also ich bitte um Einsendung von Fußsprüchen, motivierende Fußsprüche an Inken @ Okay, Entschuldigung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis zur nächsten Woche. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Und
tschüss, ihr Lieben.